Deutschlandfunk. Hintergrund.
Kolonialismus. Neuausrichtung der deutschen Erinnerungspolitik von Luca Pizzato.
Wir befinden uns in der Wilhelmstraße 92.
Ibu Diop steht vor einem grauen Wohnblock. Klassische DDR-Platte in Berlin-Mitte.
Die Wilhelmstraße 92 war ein Ort, an dem ein Gebäude stand, das Reichskanzleramt, wo die Berliner Afrika-Konferenz stattgefunden hat.
Der Kurator und Literaturwissenschaftler arbeitet insbesondere zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte.
Diese Konferenz hat eigentlich die Teilung Afrika ratifiziert unter Einladung von Bismarck.
Im November 1884 kommen insgesamt 14 Kolonialmächte, darunter Frankreich, Großbritannien und Italien, in das Reichskanzleramt in der Wilhelmstraße. Hier teilen sie den afrikanischen Kontinent unter sich auf. Es geht um Gebietsansprüche und freien Handel. Wer darf wo wirtschaftlich ausbeuten und Menschen versklaven? Die Afrika-Konferenz ist der Startschuss für das deutsche Kolonialreich. Mit Kolonien in Afrika, dem Pazifik und China, der Fläche nach das drittgrößte Kolonialreich hinter dem Vereinigten Königreich und Frankreich.
Das ist die Geschichte Deutschlands, das ist die Geschichte, die wir uns nicht stellen wollen. Die wird nicht in der Schule erzählt, die wird nicht im öffentlichen Leben erzählt, die wird nicht im politischen Diskurs erzählt. Und das ist diese Geschichte, die verdrängt wird.
Das Gebäude des Reichskanzleramts wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion abgerissen. Über 20 Jahre stand in der Wilhelmstraße eine Informationstafel, die über die koloniale Vergangenheit des Ortes aufklärte. Initiativen hatten sich für sie eingesetzt, Gelder gesammelt. Anfang 2025 wurde sie gestohlen. Heute weist nichts mehr auf die Afrika-Konferenz hin.
Es ist ja nicht etwas, wo dieses Land proaktiv daran gearbeitet hat, sondern das ist eine Geschichte von Kämpfen. Und von welchen Kämpfen? Von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die darauf hinweisen. Es ist ein Unterschied, ob ich auf eine Geschichte reagiere oder ob ich agiere. Und agieren heißt, ich als Deutschland, als einer der Ort, an dem dieser Kolonialismus ohne dieses Land nicht möglich gewesen wäre, diese Geschichte zu stellen.
Ibu Diop wirft der Bundesregierung mangelnde Bereitschaft vor, die deutsche Kolonialvergangenheit aufzuarbeiten. Dabei müsse man aus den Kolonialverbrechen auch für die Gegenwart und Zukunft lernen.
Wir haben als Nation dafür gesorgt, dass es das möglich war. Wie können wir dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr möglich ist?
Die Erinnerungskultur in Deutschland ist in erster Linie Sache der Zivilgesellschaft. In der Regel bestimmt nicht der Staat, woran erinnert wird. Die Initiative kommt meistens von unten, von Betroffenen, HistorikerInnen, Vereinen. Die Fördermittel kommen aber von den Bundesländern und eben auch vom Bund. Das zentrale Steuerungsinstrument der deutschen Erinnerungspolitik ist die Gedenkstättenkonzeption. Unter der SPD-geführten Ampelregierung hat Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grünen, die damalige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, kurz BKM, im Jahr 2024 einen neuen Entwurf der Konzeption vorgelegt. Kolonialgeschichte wurde darin erstmals als dritte Säule des Erinnerns vorgesehen, neben dem Erinnern an den Nationalsozialismus und an die SED-Diktatur. Roths Nachfolger Wolfram Weimer überarbeitete das Konzept erneut. Als es im November 2025 erschien, fand sich darin kein Wort mehr von Kolonialismus. Stattdessen heißt es in einer Pressemitteilung:
Die Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus ist nicht Teil des Gedenkstättenkonzepts. Die Bundesregierung misst der Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte große Bedeutung bei und wird sie in einem eigenständigen Konzept unterstützen.
Manuela Bauche, Historikerin an der Freien Universität Berlin, hält das für einen Fehler.
Also dass in das zuletzt verabschiedete Gedenkstättenkonzept die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte nicht aufgenommen worden ist, ist aus meiner Sicht ein ganz erheblicher Rückschritt.
Sie beschäftigt sich mit den Verflechtungen von Nationalsozialismus und Kolonialismus. Die Öffentlichkeit, so Bauche, sei inzwischen sensibilisiert für die Debatte um das koloniale Erbe Deutschlands. Postkoloniale Initiativen und Bündnisse hätten Themen wie die Restitution von Kulturgütern und menschlichen Gebeinen oder die Frage nach Straßennamen von Kolonialherren in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Das Erinnern an den Kolonialismus brauche deshalb endlich auch ein staatliches Fundament.
Das Erinnern an Kolonialismus ist wichtig, weil es erstmal einhergehen muss auch mit der Anerkennung dessen, dass Kolonialismus und Kolonialherrschaft wirklich Unrecht waren. Es geht nicht um ein diffuses Erinnern an einzelne Unrechtstaten im Kolonialismus, sondern es geht wirklich um die Anerkennung dessen, dass wir es bei Kolonialherrschaft mit einer systematischen Unrechtsherrschaft zu tun haben.
Für das Erinnern an deutsche Kolonialgeschichte fordern Manuela Bauche, Ibu Diop und viele ExpertInnen und Initiativen aus dem Feld mindestens zwei Elemente. Erstens einen zentralen Lern- und Erinnerungsort und zweitens eine dezentrale Erinnerungslandschaft mit bundesweiten Gedenkstätten. Für beides brauche es klare Förderstrukturen. Zwar könnten diese auch durch ein eigenständiges Konzept geschaffen werden, die Historikerin ist aber mit Blick auf den Entwicklungsprozess skeptisch.
Ich würde jetzt erwarten, dass wenn man das Projekt hat, ein solches Papier für den Bereich Kolonialismusaufarbeitung zu formulieren, dass man da auch verschiedene Stakeholder aus dem Bereich involviert. Also dass man zum Beispiel Personen aus der Wissenschaft involviert, diejenigen involviert, die aus den betroffenen Communities sind und seit Jahrzehnten auch an diesem Thema arbeiten. Das ist nicht passiert.
Ein Vorwurf, der umso mehr ins Gewicht fällt, wenn man sich anschaut, wie das ursprüngliche Gedenkstättenkonzept entstanden ist. Damals, in den 1990er Jahren, war der Prozess ein anderer. Henning Borggräfe leitet das NS-Dokumentationszentrum in Köln und ist im Vorstand des Verbands der Deutschen Gedenkstätten.
Notwendigkeit für ein Gedenkstättenkonzept entstand nach der deutschen Wiedervereinigung aus dem Umstand, dass die Gedenkstätten zu NS-Unrecht in der DDR staatlich gefördert waren, große staatliche Einrichtungen waren, Buchenwald, Sachsenhausen.
Die Gedenkstätten in Westdeutschland wurden unterschiedlich finanziert, unter anderem durch die Länder oder Verbände. Als die ostdeutschen Gedenkstätten plötzlich in die Verantwortung des Bundes fielen, musste eine zentrale Regelung her. Außerdem stellte sich nach der Wende noch eine zweite erinnerungskulturelle Frage: Wie soll künftig an das SED-Regime erinnert werden? Dafür setzte der Bundestag eine Enquetekommission ein, bestehend aus Wissenschaftlern und PolitikerInnen. Der Auftrag, die Folgen der SED-Diktatur aufzuarbeiten. Die Kommission legte im Jahr 1998 ihre Empfehlungen vor. Auf deren Grundlage veröffentlichte Kulturstaatsminister Michael Naumann von der SPD ein Jahr später das erste Gedenkstättenkonzept. Einerseits wurde hier nun die Bundesförderung der großen NS-Gedenkstätten in Ost- und Westdeutschland geregelt, andererseits der Grundstein gelegt für die ersten Gedenkorte zum SED-Unrecht. Das Konzept ist eine Selbstverpflichtung des Staates. Es heißt darin:
Die Bundesrepublik Deutschland hat die dauerhafte Verpflichtung, die staatlich begangenen oder initiierten Verbrechen aufzuarbeiten und der Opfer zu gedenken.
In der aktuellen Fassung gelten nur der Nationalsozialismus und die SED-Diktatur als Staatsverbrechen im Sinne des Konzepts. Historisch sei das schlicht falsch, so Borggräfe.
Die Vertreter der Gedenkstätten zu NS-Unrecht und auch der DDR-Gedenkstätten haben von Anfang an gesagt, auch wir als Gedenkstättenverband, Kolonialismus soll in diese Konzeption aufgenommen werden. Und es geht hier auch nicht um ein finanzielles Argument, sondern um ein sachlogisches Argument. Ja, es geht hier um die Gedenkstättenkonzeption des Bundes. Und was hier geleistet werden soll, ist ja die Förderung des Gedenkens an Verbrechenskomplexe, die staatlich organisiert waren. Und dazu gehört aus historischer Perspektive neben dem Nationalsozialismus und dem DDR-Unrecht natürlich auch die Kolonialverbrechen, die vom Kaiserreich begangen wurden.
Was die tatsächliche Finanzierung von Gedenkstätten angehe, da sei die Angelegenheit etwas komplizierter, so Borggräfe. Die Gedenkstättenkonzeption ist in erster Linie ein Förderinstrument. Für eine Förderung müssen Gedenkstätten aber bestimmte Kriterien erfüllen. Ein Kriterium ist das Vorhandensein eines authentischen Ortes, ein Gebäude oder Gelände, das im historischen Bezug zum jeweiligen Staatsverbrechen steht. Orte, an denen Kolonialverbrechen begangen wurden, gäbe es aber nur wenige in Deutschland, meint Henning Borggräfe.
Ich glaube, es gibt aber in dieser Diskussion zwei Ebenen. Das eine ist eher eine symbolische und das andere ist eine praktische Ebene. Auf der symbolischen Ebene hätte ich das ein sehr wichtiges Zeichen gefunden, zu sagen, Kolonialismus ist auch Teil der staatlich organisierten deutschen Verbrechensgeschichte, gehört deswegen in das Konzept. Mit Blick auf die Förderpraxis bin ich unsicher, ob das tatsächlich für die Initiativen, die zu kolonialem Unrecht arbeiten, der beste Weg gewesen wäre. Denn wie viele bauliche Strukturen gibt es in Deutschland? Ja, die Verbrechensorte liegen ja in der Regel in Afrika, in Asien.
Der Genozid an den Herero und Nama, bei dem in den Jahren 1904 bis 1905 bis zu 100.000 Menschen von deutschen Truppen getötet wurden, wurde in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, verübt. Der Maji-Maji-Krieg, bei dem koloniale Truppen zwischen 1905 und 1907 schätzungsweise bis zu 300.000 Menschen töteten, fand in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania und Mosambik, statt. Die kolonialen Tatorte liegen vor allem in den ehemaligen Kolonien und nicht in Deutschland. So zumindest das Argument. Das Gedenkstättenkonzept aber fördert konkrete Orte, Gebäude, die noch stehen, Gelände, die begehbar sind, Geschichte, die man anfassen kann. Für den Nationalsozialismus und das SED-Regime sind diese Orte seit der ersten Fassung des Gedenkstättenkonzepts als Erinnerungsorte anerkannt und professionell ausgebaut worden. Einer dieser Orte liegt im Nordosten Berlins.
Wir haben jetzt den Zellentrakt verlassen, sind jetzt in dem langen Flur, in dem sich ein Vernehmerraum an den anderen anschließt.
Vorbei an grauen, nummerierten Türen. Helge Heidemeier führt den Weg durch die von Neonröhren beleuchteten Gänge. Er öffnet eine der Türen. Zwei Stühle, getrennt durch einen Tisch, auf dem ein weißes Telefon und eine Tischlampe stehen. In der Ecke des Raums ein kleiner Hocker.
Der oder die Gefangene saß nicht etwa auf dem Stuhl, den wir direkt hier vor uns sehen, sondern auf diesem Schemel in der Ecke hinter der Tür. Die vorgeschriebene Haltung war, die Hände unter die Oberschenkel und dann saß man da. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht aber auch drei Stunden.
Helge Heidemeier leitet die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Ein ehemaliges DDR-Gefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit, kurz Stasi.
Das ist ein Ort, der dunkelste Ort eigentlich der DDR-Geschichte, weil sich hier das Repressionssystem der DDR, des SED-Regimes, kristallisiert.
Bis 1989 wurden hier vornehmlich politische Gegner inhaftiert und psychischer Folter ausgesetzt. Nach der Wende setzten sich Zeitzeugen, ehemalige Gefangene dafür ein, dass dieser Ort zu einer Gedenkstätte wird. Seit der ersten Fassung des Gedenkstättenkonzepts von 1999 zählt Berlin-Hohenschönhausen als eine dauerhaft vom Bund geförderte Einrichtung.
Die Zeitzeugen haben hier die entscheidende Rolle bei der Errichtung der Gedenkstätte gespielt. Und insofern ist ja dieser Ort Hohenschönhausen im Grunde wie die friedliche Revolution. Nicht nur ein Ort der Repression und des Drangsals den politisch Verfolgten gegenüber, sondern auch ein Ort der Aneignung der Geschichte.
Einen ähnlichen Weg wünscht sich Heidemeier auch für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Der Übergang von zivilgesellschaftlichem Engagement hin zu einer Institutionalisierung.
Aber genau das ist doch jetzt die Aufgabe, dieses koloniale Erbe für uns sicht- und nutzbar zu machen. Die Haupttatorte liegen natürlich nicht in Deutschland. Aber was ist ein Tatort? Wir haben auch gelernt, dass die Wannsee-Villa ein herausragender Erinnerungsort geworden ist. Und da ist auch kein einziger Mensch umgebracht worden, sondern da ist es geplant worden. Und genau so kann man mit Kolonialismus ja auch umgehen.
Das Argument, es gäbe keine Orte in Deutschland, hält auch Historikerin Manuela Bauche für nicht ausreichend.
Kolonialismus ist in Deutschland geplant worden und Kolonialismus hatte auch Rückwirkungen auf Deutschland. Ja, das heißt, es gibt nach wie vor die Standorte wie die Wilhelmstraße 92 in Berlin. Es gibt auch im eher ländlichen Raum in Witzenhausen bei Kassel immer noch den Standort der ehemaligen Kolonialschule Witzenhausen, in der Landwirte ausgebildet wurden für die Kolonien. Es gibt die zahlreichen Standorte von Völkerschauen, die nicht nur in deutschen Großstädten, sondern in allen, in Kleinstädten, mittelgroßen Städten, Großstädten stattgefunden haben.
Das formale Argument, das Erinnern an Kolonialgeschichte lasse sich nicht mit den Förderkriterien der Gedenkstättenkonzeption vereinbaren, ist zumindest bei der Frage der Orte somit nicht haltbar. Außerdem hätten die Förderkriterien auch an die Bedarfe für eine koloniale Aufarbeitung angepasst werden können, meint Manuela Bauche. Fakt ist, am Ende geht es um Geld. Eine Konkurrenz um Fördertöpfe sieht Helge Heidemeier, der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, allerdings nicht. Es brauche schlicht eigene Mittel für den Kolonialismus.
In welchen Topf sie das wirft, ob sie es in den Topf Gedenkstättenkonzept oder in den eigenen Topf Kolonialismus wirft, ist dann schon egal.
Die Förderstrukturen und die Geldfrage sind eine Dimension der Debatte. Dass Kolonialismus ausgelagert wurde, ist aber auch auf einen anderen, grundsätzlichen Diskurs zurückzuführen. Einen, der tief in die deutsche Erinnerungskultur hineinreicht. Nämlich die Frage, welchen Platz nimmt der Holocaust ein, wenn ein drittes Staatsverbrechen neben dem SED-Regime hinzukommt? Inwieweit konkurrieren die Staatsverbrechen und inwiefern wird die Singularität des Holocausts beeinträchtigt? Henning Borggräfe vom NS-Dokumentationszentrum Köln und vom Verband der Deutschen Gedenkstätten sieht darin kein Problem.
Also dieses Argument der Relativierung finde ich nicht unmittelbar einleuchtend. Ich glaube, es macht viel Sinn, beide Themen klar auseinanderzuhalten und in ihrer Spezifik zu behandeln, was nicht ausschließt, dass man auch nach Kontinuitäten und nach Verbindungen fragt, wird ja in der historischen Forschung auch gemacht. Aber es macht schon Sinn, das getrennt voneinander zu halten. Und das, dieses getrennt voneinander halten, funktioniert ja in der jetzigen Gedenkstättenkonzeption mit NS-Unrecht und DDR-Unrecht auch sehr gut. Ja, da gibt es in der Gedenkstättenkonzeption gibt es so eine ganz bekannte Formel, ja, die Faulenbachsche Formel heißt das.
Der Historiker Bernd Faulenbach war in den 1990er Jahren Teil der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er entwickelte die nach ihm benannte Faulenbach-Formel, die das Verhältnis der Staatsverbrechen klären soll.
Und die heißt so sinngemäß, es geht hier um ein Gedenken, das die Singularität des Holocaust und des Nationalsozialismus betont oder nicht in Frage stellt, ohne damit das Unrecht des DDR-Regimes zu bagatellisieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch mit Blick auf den Kolonialismus irgendwie eine Formel gefunden hätte, die das zueinander ins Verhältnis setzt.
Die Konfliktlinie zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus in der Frage des Gedenkens sei überbewertet, meint auch Manuela Baucher. Schon immer wurde diskutiert und gestritten um die Verhältnisse der Staatsverbrechen, nicht erst seit den Forderungen nach einer Aufarbeitung des Kolonialismus. Denn auch damals, bei der Entstehung der ersten Fassung der Gedenkstättenkonzeption, mitsamt Enquete-Kommission und der Faulenbach-Formel, hätte man darüber diskutiert, wie die Staatsverbrechen im Gedenkstättenkonzept zueinander stehen.
Es ist total wichtig, dass es diese Debatten gibt, auch um zu einem guten Verständnis davon zu gelangen, was diese unterschiedlichen Unrechtsgeschichten ausmacht und wie sie sich voneinander unterscheiden und wo es aber vielleicht auch strukturelle Ähnlichkeiten gibt.
Zurück in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte. Kurator und Literaturwissenschaftler Ibu Diop blickt gespannt auf das vom BKM angekündigte Konzept. Er selbst hat im Auftrag des Berliner Senats ein städtisches Erinnerungskonzept zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte Berlins erarbeitet. Über 3 Jahre lang hat er das Konzept gemeinsam mit Personen aus der Wissenschaft, Kunst und Zivilgesellschaft entwickelt. Von einem Konzept auf Bundesebene erwartet er einen klaren Fahrplan für einen zentralen Gedenkort wie auch für eine bundesweite Erinnerungslandschaft.
Wann der Lern- und der Erinnerungsort kommt, wie viel wird es kosten, von wem wird es gebaut, wie sieht die Erinnerungslandschaft, wie ist die Förderstruktur, wie ist es geregelt, dass die Trägerstruktur funktioniert. Das erwarten wir von einem Gedenkkonzept. Nicht, wie an den Kolonialismus erinnert wird.
Eine umfassende Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte könne nach Ibu Diop allerdings nicht allein innerhalb der deutschen Landesgrenzen stattfinden. Denn tatsächliche Aufarbeitung funktioniere nicht, ohne die Nachfahren der Betroffenen einzubinden.
Wieder gut machen können wir nicht. Das, was passiert ist, ist passiert. Wir können uns aber dieser Geschichte stellen, indem wir zum einen diese Geschichte hier erzählen und welchen Umgang wir mit Menschen, die davon Opfer geworden sind. Das sind Instrumente, die wir gemeinsam entwickeln müssen. Und ich würde auch nicht von einem deutschen Staat erwarten, dass sie das von hier schreiben und sagen, so machen wir das, sondern das ist ein Prozess, der mit den betroffenen Ländern passieren soll. Deswegen ist es für mich schleierhaft, wie ein Gedenkkonzept, der diesen Anspruch hat, innerhalb von einem Jahr zu schreiben.
Eine Sprecherin des Beauftragten für Kultur und Medien kündigte ein Konzept für voraussichtlich Herbst 2026 an, auf Anfrage des Deutschlandfunks. Darin soll es jedoch lediglich um den Aufbau eines zentralen Ortes für Kolonialgeschichte gehen, so wie es unter anderem Ibu Diop fordert. Ein umfassendes Konzept zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit wurde nicht erwähnt.
Das war der Hintergrund. Kolonialismus. Neuausrichtung der deutschen Erinnerungspolitik von Luca Pizzato. Redaktion Gianna Adu.
Hörtipp. Wenn wir Nachrichten hören, sieht man erstmal eine Schlagzeile, vielleicht noch 3-4 zusätzliche Sätze und man fragt sich, was steckt eigentlich dahinter?
Der Tag, ein Deutschlandfunk-Podcast.
Wir holen uns Gesprächspartner in den Podcast. Wir sprechen mit Korrespondentinnen und Korrespondenten in aller Welt, die Themen, über die wir sprechen wollen, seit langer Zeit beobachten, die unheimlich viel darüber wissen und die uns das auch unheimlich toll erklären können.
Häufig sind es auch gerade Themen, wo man denkt, hier steckt viel mehr dahinter, als man vielleicht auf den ersten Blick sehen würde.
Der Tag. Montag bis Freitag ab 17 Uhr in der Deutschlandfunk-App.
Wir wollen nicht Meinung anbieten, sondern wir wollen Hintergrundwissen anbieten.